Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Zahlen kamen heute von Salzgitter und von Lenzing. Mit beiden CEOs habe ich heute gesprochen und beide sind nach einem schwierigen Jahr 2023 wieder zuversichtlich für das laufende Jahr 2024. Und dazu gibt es jeweils die Chartanalysen von CMC-Analyst Konstantin Oldenburger. Sie hören jetzt jeweils Auszüge. Für die kompletten Interviews registrieren Sie sich bitte bei börsenradio.de. Der Marktbericht heute wieder mit Andreas Groß. Der Kollege Peter Heinrich meldet sich später dann noch aus dem mobilen Studio vom Anlegertag in München. Der findet statt morgen am Samstag. Am großen Verfallstag blieben die großen Sprünge aus. Vermutlich haben diesmal die Hexen gestreikt. Das Tageshoch im DAX lag beim Rekordhoch bei knapp 18.040 Punkten. Der Schlusskurs Freitagabend homöopathische 5 Punkte unter dem Donnerstag-Schlusskurs. Der ATX in Wien gewann am Freitag 0,5% auf 3.410 Punkte. Und year-to-date liegt er allerdings 0,7% im Minus. Kleiner Fun-Fact an dieser Stelle. Es gab bislang 27 Gewinntage und 27 Verlusttage.
Börsenradio Network. Die Chartanalyse.
Ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
Hast du das Feuerwerk gesehen? Hast du die Fanfaren gehört? 18.000 Punkte hatte der DAX genommen. Lange und oft haben wir drüber gesprochen. Jetzt hat er mal kurz drüber geschaut und dann ein bisschen länger. Was passiert jetzt an diesem Freitag am Ende dieser denkwürdigen Woche? Ist ja kein normaler Freitag, das ist ja wieder der große Verfall.
Genau, die Hexen fliegen. Wir haben in dieser Woche diesen großen Meilenstein, die 18.000 Punkte im DAX erreicht. Und ja, die Frage ist natürlich, ob er sich jetzt auch gemütlich machen kann, wie vor einigen Wochen über der 17.000. Wir hatten ja, man muss sagen, vor knapp einem Monat erst die 17.000 überschritten und jetzt 4 Wochen später haben wir die 18.000 erreicht. Und ja, selbes Szenario, kann er sich eben über dieser Marke gemütlich machen. Der gestrige Tag oder die Woche im Allgemeinen ist so ein kleines Warnsignal, weil ja jetzt fundamental eben die Inflation in den USA nicht wirklich nachgibt. Das bedeutet, der Prozess dieser Disinflation, der stagniert. Somit haben wir für nächste Woche, das ist dann auch das Highlight dann in der FED-Sitzung, die Möglichkeit sogar, dass vielleicht doch nochmal ein anderer Schwenk genommen wird als bisher erwartet. Deswegen der Markt ist da sehr zurückhaltend oder eben in Erwartung der Aussagen dann vom FED-Chef. Für den DAX gilt das Gleiche. Die gestrige Reaktion hat jetzt erstmal diesen Ausbruch über der 18.000 negiert. Wir können sagen, solange der Hochpunkt jetzt von gestern nicht überschritten wird, das waren die 18.038, da besteht die Gefahr, dass wir in den kommenden Tagen tatsächlich so eine gewisse Korrektur bestreiten werden. Und wichtige Marken in dieser Korrektur werden dann die 17.820 beziehungsweise dann später auch die 17.600 werden. Und ich denke, diese Marke oder diese Zone, die wird uns dann in Richtung Ostern dann auch beschäftigen. Da müsste man dann eben nochmal den Trend kontrollieren, ob erneut Käufer in den Markt kommen und eben dann nochmal diesen Ausbruch über die 18.000 herbeiführen werden.
Also kleine Korrektur möglicherweise voraus im DAX. Wir haben auch immer wieder drüber gesprochen, sowas ist nicht ungewöhnlich, ist auch nicht ungesund. Wie sieht es denn in den USA aus? Da hangelt man ja auch von Rekord zu Rekord. Siehst du da auch die Möglichkeit einer Korrektur?
Ja, also die Vermutung rührt eben genau daher, weil die US-Indizes, die sind jetzt eigentlich seit, ja, man will es vielleicht gar nicht glauben, seit fast 3 Wochen innerhalb einer sehr engen Handelsspanne. Also der Dow Jones hat zum Beispiel am 23. Februar sein Allzeithoch gesehen und seither tatsächlich nicht mehr. Und wir korrigieren eben in einer ja, knapp 600-Punkte-Spanne bereits. Die Frage ist jetzt eben, wir hatten gestern den Versuch unternommen, genau diese Hochpunkte vom 23. Februar nach oben rauszunehmen. Das ist dann erstmal gescheitert. Ja, solange das eben tatsächlich auch weiterhin der Fall ist, muss man sich eher nach unten orientieren und zumindest einen Retest der 38.500 und möglicherweise sogar der 38.000-Punkte-Marke dann hier ja, gefallen lassen. Und ja, solange eben unter dem Allzeithoch notiert wird, besteht aktuell tatsächlich auch hier im US 30 oder Dow Jones die Gefahr einer zweiten Abwärtsstrecke, die wir dann sehen würden.
Die zweite Börsenreihe bleibt unterkühlt. Auch am Freitag rote Vorzeichen beim MDAX Schluss, 26.064 Punkte. Das sind knapp 200 Punkte weniger als am Donnerstag oder 0,8%. Ein Umstand, der etlichen Beobachtern so gar nicht gefällt.
Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
Ist der Schluss richtig? Der deutsche Mittelstand krankt?
Ja, wir haben echte Herausforderungen. Wir haben sie nicht nur im Mittelstand. Wir haben sie, glaube ich, in einer Vielschichtigkeit, wie, so kommt es mir, so kommt es uns zumindest vor, sie irgendwie dem breiten Publikum vielleicht noch nicht ganz bewusst ist oder aber auch den Politikern nicht hinreichend bewusst ist. Noch einmal nehmen wir den DAX, dann ist er dieses Jahr, so wie er Berichtung erfährt, mit etwas mehr als 7% vorne. Aber es wird ja mal auch so gerne gesprochen von diesen glorreichen 7, diesen Magnificent Seven aus Amerika. Und es wird gesagt, die sind so stark gelaufen und sind so hoch gewichtet, das sind knapp 30% am S&P 500. Unsere Magnificent Seven in Deutschland haben knapp 50% am DAX. Auch da merkt man eben, wenn man drauf guckt, sieht man natürlich einige, leider aber wenige, prosperieren, aber eher aufgrund globaler Nachfrage und globaler Phänomene. Regional, das bezieht sich nicht nur auf Deutschland, das bezieht sich vor allem auf Europa, haben wir, soweit würde ich durchaus gehen wollen, in den vergangenen Jahren unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Eindeutig nicht gemacht. Und auch daran krankt die deutsche Wirtschaft mittlerweile in einem Maße, dass wir es zumindest für wirklich besorgniserregend ansehen.
Wer sind denn die deutschen glorreichen 7?
Da muss ja von der Gewichtung her nur von oben nach unten gehen. Also der größte deutsche Konzern ist ja bekanntermaßen die SAP, die mit ungefähr 10 Prozentpunkten noch im DAX gewichtet ist. Dann kommt die Siemens entsprechend nochmal hinzu, die Allianz, die Airbus, Deutsche Telekom, Münchner Rück und Infineon. Diese 7 Aktien zusammengenommen, es sind ja derer 40 an der Zahl im DAX, diese 7 Aktien machen ungefähr 50% des Indexgewichtes aus. Und der Grund eben, dass die sich haben erfreulich entwickeln können, sind sehr unterschiedlich. SAP, die fundamental einen grundsätzlich ganz guten Job machen, keinen, wie wir meinen, herausragenden Job, aber irgendwo auch dann Technologie Europa eben draufstehen. Und wenn man irgendwas braucht im Bereich Technologie Europa, dann muss man mehr oder weniger SAP allokieren. Also ein Grund für die gute Entwicklung auch in diesem Jahr. Siemens Industrie, da kann man sich durchaus vorstellen, warum in den vergangenen Jahren auch da Siemens wieder Nachfrage nach seinen Gütern, nach seinen Produkten hat erfahren dürfen. Allianz Airbus, ne? Airbus, das Leid des einen ist das Freud des anderen. Was Boeing da eben wirklich schlecht macht, das macht Airbus erkennbar besser. Und so kann man das durchgehen. Aber wie gesagt, und darum geht es uns, es ist die absolute Ausnahme. Es ist gerade auch in Deutschland nicht die Regel. Wir haben keine marktbreite Entwicklung. Wir haben eine doch sehr eingeschränkte Entwicklung von einigen wenigen hochgewichteten Gesellschaften. Dafür gibt es auch zumeist durchaus gute Gründe. Aber ich denke, wir sollten den Fokus ein Stück weit weg von diesen großen Richten, ein Stück weit weg von dieser recht oberflächlichen Berichterstattung, DAX 40 Performance Index und mehr in die Tiefe tauchen. Und da sieht es, meinen wir, wirklich nicht gut aus.
Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Bud Spencer und Terence Hill, das waren zwei außer Rand und Band. Gilt das auch für ein Bitcoin? Ist da auch noch außer Rand und Band oder macht sich da auch schon wieder so ein bisschen Ernüchterung breit?
Ja, also gestern wurde hier mal ordentlich heiße Luft abgelassen. Der Kurs ist sehr volatil, also 5% Bewegungen sind hier nichts Ungewöhnliches. Und es scheint, als ob der Markt ein bisschen zu heiß gelaufen ist. Die 74.000 scheinen eine Nummer zu groß zu sein. Wir sind jetzt auch wieder unter das alte Allzeithoch bei rund 69.000 gefallen. Und das ist auch eine wichtige Entwicklung jetzt. Und zwar, wenn jetzt der oder ein Reversal hier tatsächlich gestartet ist, dann droht ein Rücklauf in Richtung 60.000 in den nächsten Tagen. Und da haben wir jetzt dann erstmal eine Supportmarke. Und unter der 60.000 würde sich sogar eine noch größere Korrektur in Richtung 48.000 hier sogar anbahnen. Aktuell kann man dann nur prozyklisch agieren. Das bedeutet, die Rallye in Bitcoin würde zum heutigen Zeitpunkt erst wieder weitergehen, sobald wir die 74.000 nach oben überschreiten. Und dann wäre eben der Weg frei, wahrscheinlich erstmal zum runden Tausender, also in Richtung 80.000. Und dann muss man ja nochmal die Ziele überprüfen, ob es dann vielleicht sogar mit dem Halving, das soll ja jetzt am 19. April stattfinden, vielleicht sogar Kurse bei 100.000 möglich sind. Aktuell Vorsicht. Ein Reversal ist hier im Gange unter der 69.000-Dollar-Marke.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen. Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Make China Great Again könnte es angeblich heißen. Chinesische Elektroautobauer sollen nämlich bevorzugt chinesische Halbleiter kaufen. Das Gerücht setzt die Kurse der nicht-chinesischen Hersteller unter Druck. Infineon zum Beispiel verlieren 6%. Knapp 11% verlieren Vonovia. 6,7 Milliarden Euro Verlust sprechen die deutliche Sprache der größten Krise der Immobilienbranche. Heute Morgen haben Bilanz gezogen Lenzing und Salzgitter, völlig unterschiedliche Branchen. Das eine ist Stahl, Stahlherstellung, und das andere ist Faser, Kunststofffaser bzw. Holzfaserherstellung, also im weitesten Sinne Bekleidungsindustrie. Schauen wir doch zunächst einmal nach Österreich, nach Lenzing. Wie geht's denn dem Faserhersteller? Nicht so gut, oder?
Ja, also die Zahlen sind sehr, sehr trübe, nicht nur das Wetter. Eine sehr interessante Branche, also durchaus nachhaltig natürlich die Produktherstellung durch diese künstlichen Fasern, die ja sehr viel Nachfrage, denke ich, auch in Zukunft haben dürfte. Allerdings die Aktie kann davon aktuell noch nicht profitieren. Wir haben eine sehr schlechte Performance. Seit dem Hoch oder Zwischenhoch im Februar 2022 hat der Wert 77% verloren. Und es sieht auch danach aus, dass wir im Moment die nächste Verkaufslawine hier gestartet haben. Bisher nichts zu sehen von Bullen hier. Deswegen weitere Abgaben in Richtung 22,50 durchaus vorstellbar. Der Bulle muss hier viel, viel investieren. Das bedeutet, wir müssen einen wichtigen Widerstand bei knapp 38 Euro überwinden, damit sich hier die Situation kurzfristig wenden kann. Das ist im Moment nicht absehbar.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Mein Name ist Stefan Sinaf, CEO der Lenzing AG.
Also das heißt, meine Frage, die mir jetzt im Kopf durchgeistert, die Lager Ihrer Kunden müssen ja irgendwann mal leer sein, die müssen ja auch mal nachbestellen, kann ich mir schenken, das ist im Grunde genommen schon geschehen, da sind wir mittendrin.
Ich glaube, wir sind da im Prozess, die Lagerbestände sind deutlich runtergegangen und wir sind in einem deutlich mehr balancierten Bild. Jetzt muss man noch mal ein bisschen schauen, wie sich das Bestellverhalten ist, immer noch vorsichtig. Keiner will natürlich den gleichen Fehler machen wie 2022, wo man dann übers Ziel hinausgeschossen hat. Also das heißt, auch im Retail-Bereich ist man immer noch vorsichtig mit den Nachbestellungen. Aber ja, wir sehen entlang der gesamten Wertschöpfungskette deutlich geringeres Inventar.
Was für Kostenbereiche gehen Sie denn da aktiv an?
Das Performance-Programm ist ein Programm, was holistisch ist, was nicht nur auf Kosten abzielt. Das ist uns auch sehr wichtig. Also es hat 3 Säulen. Das hat die erste Säule, da geht es um den Umsatz. Das heißt, wir haben sehr viele Initiativen, um Ihnen eine Größenordnung zu geben, rund 500 Initiativen alleine im Bereich Umsatz. Akquisition neuer Kunden, neuer Märkte, auch neuer Segmente fallen darunter. Und dann haben wir natürlich den Kostenbereich und da drehen wir alles um. Wir gucken uns sowohl die Produktion an, wollen dort durch Prozessoptimierung effizienter werden, also weniger Energie, weniger Materialeinsatz pro Kilogramm Faser und dort auch wirklich Weltklasse zu erreichen, auch best in class zu sein, um auch dort den Druck, den wir im Markt erleben, besser widerstandsfähig zu werden. Und die dritte Säule ist dann im wirklich Free Cashflow Management. Und da haben wir dann neben diesen beiden ersten Säulen, die ja natürlich auch in Free Cashflow am Ende des Tages münden, haben wir zusätzlich ein stringentes CapEx-Management als auch ein stringentes Networking Capital Management. Und Sie sehen das, wir haben zum Jahresende deutlich zum Beispiel unsere Inventare senken können. Und das haben wir, haben einen neuen End-to-End Supply Chain Prozess. Da konnten wir die Inventare runternehmen, ohne den Service für unsere Kunden zu gefährden.
Aber bei der Kostenseite ganz klar auch Personalkosten, da geht man ran. Sie haben 8000 Mitarbeiter plus minus 500 etwa. Bauen Sie derzeit ab? Reicht das dann schon oder müssen noch weitere zittern?
Also wir sind mit dem Programm gut unterwegs, wir sind weit fortgeschritten. Sie haben recht, im Moment sind im Scope 500 FTEs weltweit und ausschließen kann man, dass man nichts ausschließen kann. Das heißt, wir werden natürlich das weiter beobachten. Konkrete Pläne haben wir jetzt für diese circa 500 FTEs und dann schauen wir, wie der Markt sich entwickelt, wie sich andere Situationen entwickeln.
Es gab eine Kapitalerhöhung, 400 Millionen Euro. War das jetzt rückblickend betrachtet eine eigenkapitaltechnische Schönheitskorrektur oder eine Notoperation?
Beide Begriffe sind nicht richtig. Es war die richtige Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Höhe. Und das sehen wir. Wir haben ein gutes Liquiditätspolster. Wir sind durchfinanziert bis das ans Ende 2025. Das gibt uns jetzt die Luft, den Raum, diese Marktentwicklung weiter nach vorne zu treiben, unser Performance-Programm nach vorne zu treiben. Also in der Sache haben wir es, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Höhe, in der richtigen Konsequenz umgesetzt.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Börsenradio Network. Die Chartanalyse.
Was macht der Bereich Stahl, der in Salzgitter hergestellt wird?
Ja, auch hier, man wartet ja, bis die große Umstellung kommt, dass Stahl ja grün produziert wird. Dementsprechend ja versucht das Management natürlich ein paar Subventionen abzugreifen vom deutschen Staat, was sehr interessant ist eben für die langfristige Strategie. Auch hier ist aber die Performance eher negativ im Moment. Wir hatten ja eine super starke Erholung nach dem Corona-Tief bei 7 Euro. Dann ging es hoch auf knapp 50. Seitdem haben wir so ein Mischmasch zwischen dieser Range. Aktuell orientieren wir uns auch eher auf die Unterseite. Das bedeutet, das Jahrestief vom Oktober 23, da hat ja auch der DAX seine Rallye gestartet, ist aktuell unter Druck. Das muss man beobachten, ob hier vielleicht eine Trendwende entstehen kann. Hierfür müsste der Wert über die 25-Euro-Marke ansteigen. Wenn das gelingt, ohne das Tief vorher rauszunehmen, dann kann sich hier eine positive Situation einstellen. Ansonsten sieht das eher im Moment so aus, als ob wir uns in Richtung 20 Euro dann nach unten orientieren werden.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Gunnar Gröbler ist mein Name, Salzgitter AG, CEO seit mittlerweile fast 3 Jahren.
Hier ist das Börsenradio, Andi Groß. Und wir gucken uns die Zahlen 2023 an, gucken uns den Ausblick an und wollen wissen, wie Ihr Geschäft läuft. 2022 hatten Sie 1,1 Milliarden Euro Gewinn gemacht. 2023, also das Jahr, was wir jetzt betrachten, ist ungleich schwieriger. Da sind es nur noch in Anführungszeichen 204 Millionen Euro Gewinn. Der Umsatz geht vergleichsweise moderat zurück um 14% auf knapp 11 Milliarden. Und sie zahlen eine Dividende, die aber deutlich niedriger ausfällt. Das sind die Zahlen. Und hier kommt die Geschichte dazu. Schauen wir uns doch zunächst gemeinsam den Umsatz an. Was belastet? Ist es die Menge oder sind es die Preise, die am Boden liegen?
Ja, wir vergleichen ja 22 zu 23, nicht wahr? Und wir alle wissen, dass 22 ein verrücktes Jahr gewesen ist für die Stahlindustrie, insbesondere durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Es hat die Stahlpreise extrem nach oben gedrückt. Davon konnten wir profitieren. Deswegen auch das Rekordergebnis von 1,2 Milliarden Euro im Jahr 22. Im Jahr 23 haben wir insbesondere preisbedingt einen Rückgang gesehen. Gar nicht so sehr auf der Mengenseite, aber tatsächlich auf der Preisseite. Und das führt natürlich dann auch zu einem geringeren Umsatz. Das schlägt natürlich 1:1 durch. Insofern ist das Volumen der Erzeugung relativ konstant geblieben. Aber wir sehen natürlich mit zurückgehenden Stahlpreisen dann ein Umsatzdelta. Das ist das, was wir hier sehen.
Ist das Angebot momentan zu hoch? Jetzt auch wieder im langjährigen Vergleich? Oder sind es die Kunden, die irgendwo auf der Bremse stehen, weil sie sagen, ach, Konjunktur läuft nicht so, kriege ich meine Produkte weg, kaufe ich ein bisschen weniger ein?
Ja, schauen Sie sich die Bauindustrie an. Die Bauindustrie ist im Prinzip seit dem Q3 letzten Jahres sehr, sehr stark rückläufig. Einige sagen bis auf null runter. Baugenehmigungen werden kaum erteilt, weil auch nicht nachgefragt. Damit sind natürlich Kunden, die aus dem Bausektor kommen, für unsere Trägerproduktion zum Beispiel, sehr zurückhaltend. Dann nehmen Sie den lagerhaltenden Handel, der dann letztendlich weiter in die feinere Verästelung der Wertschöpfungskette reinliefert. Auch die Kunden sind zurückhaltend, weil sie einfach ihre Bedarfe heute gar nicht haben, weil ihre eigene Konjunktur gerade schlecht ist. Insofern sind wir natürlich als Stahl, als Startpunkt von ganz vielen Wertschöpfungsketten immer ganz vorne mit dabei, wenn der Markt anzieht, aber auch ganz vorne mit dabei, wenn Märkte nicht ganz so dynamisch sich entwickeln.
Wo zieht er denn an? Wer kauft denn? Wer sind denn die verlässlichen Kunden oder Branchen?
Wir haben schon im ersten Quartal gesehen, dass die Automobilindustrie mengenmäßig gut abgerufen hat bei uns. Wir sehen sehr wohl ein hohes Maß an Interesse aus dem Bereich Infrastruktur, insbesondere erneuerbare Energien, die ja viel Stahl brauchen. Wenn Sie sich eine Windmühle anschauen, offshore, dann sind das schnell 3.500 Tonnen Stahl für eine einzige Mühle. Also hier sehen wir schon nach wie vor Bedarfe. Bauindustrie, wie gesagt, ist etwas schwächer. Der Maschinenbau auch aktuell, aber auch da, wenn Sie unsere Tochter KHS anschauen, die sehr gut durch das Jahr 2023 durchgekommen ist, auch da sehen wir natürlich in einzelnen Bereichen auch Nachfrage.
Salzgitter zahlen also Dividende, verlieren moderate 0,4%. Massive 10% abwärts dagegen geht es mit der BayWa. Hier streicht man nämlich die Dividende.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Wie kann künstliche Intelligenz das gestresste Gesundheitssystem retten und gleichzeitig auch neue Anlagechancen eröffnen? Das sind die zentralen Fragen des 7. Expertenzirkels der APO Asset Management. Und bei mir jetzt Hendrik Lofrute von der APO Asset. Stellen Sie sich doch bitte den Hörern von Börsenradio ganz kurz vor.
Ja, das mache ich gerne. Also mein Name ist Hendrik Lofrute. Ich bin bei der APO Asset Portfolio Manager und verantwortlich für das Healthcare Portfolio Management.
Sie haben das ja auch weitergedreht in die Unternehmensstrukturen dann selber rein. Das war jetzt zunächst einmal so ein theoretischer Überbau. Jetzt kommt die Praxis. Sie haben da zum Beispiel Schrödinger sich angeschaut. Also das ist ein Softwareanbieter, großer US-Softwareanbieter, macht Modelle und Simulationen. Satara geht in die ähnliche Richtung, da geht es dann um Biosimulation. Dann haben wir Intuitive, das sind die Spezialisten für roboterassistierte Systeme, für minimalinvasive Chirurgie. Da geht es also wirklich ans Eingemachte, da wird aufgeschnitten. Wir haben die Compute Group, deutsches Unternehmen, das macht die Anwendungssoftware für die Arztpraxen. Wir haben Median Technology, also aus Frankreich, die Spezialisten für die Bildverarbeitung. Und dann will ich mal sagen, dass das große Flaggschiff GE Healthcare, sicherlich neben dem deutschen Siemens Healthineers, eines der Flaggschiffe der Medizintechnik. Sind die alle unterwegs in Sachen KI?
Ja, zu verschiedenen Graden, würde ich mal sagen. Also es gibt die Unternehmen, die Sie zuerst genannt haben, also die Schrödinger oder die Satara, deren Kernmodell ist es eben, diese KI-Software anzubieten. Das heißt, wenn Sie mich jetzt fragen, wie viel KI steckt in diesen Firmen, dann kann man hier wirklich sagen, nahezu fast alles, das ist deren Geschäftsmodell, solche Lösungen anzubieten. Also das ist Unternehmenszweck und drückt sich auch darin aus, dass beispielsweise bei einer Schrödinger Bill und Melinda Gates Foundation einer der größten Aktionäre ist, also auch Aktionäre, Anteilseigner, die das Thema Forschung schon lange verfolgen in verschiedenen Bereichen. Also das ist tatsächlich nichts, was sich jetzt erst im Jahr 2023 gebildet hat, als das Thema KI an der Börse so richtig Fahrt aufgenommen hat, aber natürlich auch in dieser Zeit deutlich mehr in den Fokus gerückt. Und auch diese Unternehmen haben selbstverständlich mit neuen Chip-Generationen etc. nochmal ganz andere Möglichkeiten, ihre Plattformen darzustellen.
Der große Verfalltag, also heute am Freitag, 15. März. Nächste Woche haben wir auch große Termine. Die Notenbanken werden entscheiden oder auch nicht entscheiden. Man hört wieder ganz genau hin. Gibt's außerdem noch was nächste Woche?
Nee, der Fokus ist tatsächlich auf den Notenbanken. Wir haben jetzt in dieser Woche ja die Inflationsdaten in Europa, aber auch in Amerika bekommen. Und die zeichnen im Moment ein ganz unterschiedliches Bild. In den USA haben wir ja so einen Stillstand. Da geht's nicht wirklich weiter abwärts in Richtung des Fed-Ziels von 2%. In Europa können wir aktuell sagen, dass sich die Verbraucherpreisindizes ja stabilisiert haben, also die steigen nicht weiter an, aber auch hier sind wir noch weit entfernt von den 2%, die EZB ebenfalls ja sehen will. Deswegen ja die große Frage, wie passt das eben in die Ausblicke der Notenbanken und werden hier weitere Schritte praktisch unternommen, um praktisch das Ganze weiter abzukühlen? Wenn man jetzt der Rhetorik der letzten Wochen glaubt, dann eher nicht. Also die Notenbanken haben einen ganz klaren Plan, dass sie irgendwann in diesem Jahr die Zinsen senken wollen. Vielleicht noch ein Hinweis. Am Dienstag gibt es auch die Bank of Japan Entscheidung. Hier kann es ebenfalls zu einer Zinsentscheidung kommen, die eben eine Zinserhöhung beinhaltet. Japan ist ja die letzte Notenbank, die dann noch nichts gemacht hat. Und das wirft dann eben einen Schatten auf den Yen, der durchaus bei einer solchen Entscheidung für Kapriolen sorgen könnte. Und das kann man dann ebenfalls am 19. März, am Dienstag also, schon vorab beobachten.
Jetzt aber erstmal Wochenende. Peter Heinrich hat allerdings nicht börsenfrei, der ist mit dem mobilen Studio in München und lässt ordentlich Dampf ab.
Hallo Andreas, grüß dich. Ich melde mich gerade aus dem Dampfdom. Und wenn es nachher gleich pfeift, dann liegt es gar nicht am Dampf, sondern an den Jungs da drüben vom Mischpult. Ja, die versuchen nämlich gerade den Ton richtig einzustellen. Wo bin ich? Ich bin in der Motorworld, hab gerade aufgebaut, den Messestand, das Studio vom Börsenradio. Der Anlegertag in München, das ist quasi die Folgeveranstaltung des Börsentags München. Drum sage ich auch immer wieder Börsentag. Und der findet nicht im MOC statt wie sonst, sondern eben ein paar Meter weiter gegenüber in der Motorworld. Und die Motorworld, ja, das war das Gebäude, wo früher einfach Dampfloks repariert und gewartet wurden. Und darum bin ich hier im sogenannten Dampfdom. Und ich bin auch überrascht, wie groß hier diese Ausstellungsfläche ist und wer hier alles anwesend ist. Also der Börsentag dürfte sogar größer sein von den Ausstellerzahlen her und von der Fläche, wahrscheinlich sogar deutlich größer als der Börsentag in Dresden. Kommen Sie vorbei, morgen ab 9.30 Uhr. Auch haben wir natürlich viele Interviews vorbereitet. Wir haben natürlich Heiko Thieme wieder mitgebracht. Wir haben zusammen mit Heiko Thieme und Börsenradio den Heiko Thieme Club. Der hält natürlich wieder den Schlussvortrag. Und worauf ich mich auch freue, das ist ein Interview mit Hans Bernecker. Mal schauen, wie er die 18.000 sieht und wie es weitergeht. Morgen 9.30 Uhr geht's los, Motorworld.
Danke Peter und viele gute Gespräche. Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio, macht jetzt Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de